Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, im Rahmen der Reihe Spotlight stellen wir immer wieder mal Venture Capital Unternehmen vor. Das heißt, wir porträtieren sie, wir durchleuchten ihre Portfoliounternehmen, versuchen die Investmentthesen zu verstehen, auf welche Geschäftsmodelle sie sich fokussieren und auf welche Phasen. Und heute zu Gast ist Gülşah Wilke. Sie ist frisch ernannte Partnerin und Head of the German Office von DN Capital und sie ist außerdem Co-Gründerin von Two Hearts. Das ist Europas größte Plattform für Talente und das wird sie gleich erklären, mit zwei Herzen. Eine wundervolle Initiative und was es damit auf sich hat, wird sie gleich erklären. Aber es soll vor allem gehen um DN Capital, da haben wir sehr ausführlich gesprochen, haben aber auch gesprochen über Gülşah als Person, denn sie hat viel erlebt, hat einen wirklich sehr besonderen und bemerkenswerten Lebenslauf. Also viele, viele Themen, die wir reingepackt haben in ein tolles Interview. Jetzt wie gesagt mit Gülşah Wilke, Partnerin und Head of the German Office von DN Capital. Viel Spaß dabei.
Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
Interview. Gülşah, hallo, freut mich sehr.
Hallo, freut mich auch. Vielen Dank.
Ja, cool, dass wir sprechen und darf man noch gratulieren wahrscheinlich schon, ne, zu der neuen Rolle?
Absolut, ja. Sehr gerne.
Ja. Ist auch der Aufhänger, warum wir sprechen, aber natürlich nicht nur DN Capital, darum soll es heute gehen. Ein sehr etablierter Fonds. Ich habe nochmal geschaut, seit dem Jahr 2000 gibt es euch schon.
Ganz genau. Die beiden Gründungspartner, Lennart und Steve, haben sich in ihrer Zeit an der Harvard University kennengelernt.
Und bevor wir jetzt aber über DN Capital sprechen, würde ich sagen, wir sprechen ein bisschen nochmal über dich. Spannende Vita, was ich gesehen habe. Und wir müssen vielleicht, glaube ich, über die eine oder andere Aktivität von dir nochmal gesondert sprechen. Aber vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen.
Sehr gerne. Genau. Gülşah Wilke mein Name. Ich fange immer sehr, sehr gerne, sehr früh in meiner Bio an. Ich bin Enkelin türkischer Gastarbeiter. Meine Großeltern sind in den 60er Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Ich bin die erste in der Familie, die dann tatsächlich auch in Deutschland geboren wurde, Deutsch fließend spricht und jemals studiert hat, was auch meinen Werdegang sehr stark geprägt hat. Und habe so die letzten 20 Jahre im Tech-Bereich gearbeitet, klassisch an der Business School, an der Apps studiert, war dann 6 Jahre in der Beratung bei IBM und McKinsey mit Fokus auf Tech und Media. Hab dann knapp 6 Jahre bei Axel Springer den Investmentbereich mitgeleitet, war im Board von Stepstone, was die größte Portfolio-Company ist, damals 700 Millionen Euro Umsatz und bin dann auf die Operator-Seite gewechselt, war knapp 2 Jahre COO bei Ada Health, einem Digital Health Scale-Up mit knapp damals 350 Mitarbeitern und habe parallel vor 3 Jahren meine Passion, mein Herzensprojekt gegründet, Two Hearts, was Europas größte Plattform-Community für Talente mit 2 Herzen mit Migrationsvordergrund in der Tech-Szene ist. Und wir wollen die Tech-Szene von morgen mit kultureller Vielfalt aufbauen. Mhm. Und jetzt bin ich seit ein paar Wochen bei DN Capital als Partnerin und Leiterin des deutschen Büros.
Wirklich schon viel gesehen, muss man sagen. Ne? Hat man jetzt gerade in der Vita 20 Jahre, sagst du, aber viele, viele spannende Stationen, die auch nicht wahrscheinlich relativ unterschiedlich waren, ne? Kann ich mir vorstellen. Lass uns mal ganz kurz, bevor wir noch über so vielleicht die Unterschiede zwischen den Stationen sprechen, mal ganz kurz über Two Hearts sprechen. Ich finde das ja ein super Projekt, hatte ich mir im Vorfeld auch angeguckt. Es ist relativ logisch, wenn man dir zuhört, was dich dazu bewogen hat, aber vielleicht magst du uns trotzdem mal abholen, an wen richtet sich das und wie kann man da vielleicht auch mitmachen oder wer sollte mitmachen?
Sehr gerne. Letztendlich ist Two Hearts ein Netzwerk, was Menschen mit 2 Herzen, also mit Migrationsvordergrund, das kann erste, zweite, dritte Generation, die Möglichkeit gibt, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, sich gegenseitig zu unterstützen und von sehr erfahrenen Mentoren und Mentorinnen Unterstützung zu erhalten. Das heißt, es richtet sich an Menschen mit Migrationsvordergrund, die im Tech-Bereich sind oder gerade bei Studierenden, die ein starkes Interesse haben, in den Tech-Bereich zu gehen, zu gründen, auf die Investmentseite zu wechseln. Plus, wir sehen auch sehr gerne eine Give-Back-Mentality. Das heißt, wir möchten Mitglieder haben, die auch zurück an die Community geben und nicht nur ihr eigenes Interesse im Kopf haben. Das heißt, und das ist in ganz Europa. Wir sind mittlerweile über 3000 Mitglieder aus 150 Nationen verteilt auf ganz Europa und wollen gemeinsam die Tech-Szene von morgen kulturell vielfältig und bunt aufbauen.
Jetzt hast du dreimal gerade gesagt Migrationsvordergrund. Ich kenne den Begriff immer Migrationshintergrund. Jetzt, ich vermute mal, du hast ihn nicht zufällig gerade gewählt, sondern wahrscheinlich ist es Absicht, ne?
Absolut. Das darauf fußt auch sozusagen die Mission von Two Hearts. Wir sagen ganz klar, zwei Herzen, zwei Kulturen, zwei Perspektiven, zwei Identitäten ist ein Plus. Es ist kein Nachteil. Es ist etwas, worauf wir alle stolz sein sollten und was auch gerade, wenn wir gleich über Investments sprechen, auch auf der Founder-Seite ein Qualitätsindiz ist. Und deswegen spreche ich sehr gerne vom Migrationsvordergrund und nicht Hintergrund.
Super. Vielleicht nochmal kurz zu deiner Vita. Ne? Was ich ja total spannend finde, ist der Sprung von Axel Springer, also ne, und auch davor IBM, McKinsey hast du gesagt, also Konzern, würde ich es mal im weitesten Sinne sagen, dann in ein Startup. Kannst du da mal sagen, wie das für dich war?
Ja, sehr gerne. Ich muss dazu sagen, ich war im Investmentbereich von Axel Springer. Das heißt, wir waren schon auch eine sehr spezielle Truppe von knapp 30 Menschen, die alle vorher in der Beratung waren, im Investmentbanking oder auch tatsächlich schon auf der Investmentseite. Deswegen war ich jetzt nicht Konzern, aber klar, der Sprung dann auf die Operator-Seite, ich sag mal sehr gerne in den Maschinenraum, war ein kalter, aber es war auch eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich auch selber mal auf die Seite wechseln wollte und das, was ich sozusagen die ganze Zeit preache, auch selber machen wollte und habe mir dann auch eine sehr operative Rolle als COO ausgesucht, wo ich für alle Bereiche außer Product, Tech und Sales verantwortlich war und es war genau die richtige Entscheidung.
Und Ada Health ist ja relativ groß, ne, wenn ich es in Erinnerung habe. Du hast, glaube ich, gerade gesagt, 350 Mitarbeiter, ne?
Genau. Ich bin quasi zur Series B Finanzierungsrunde eingestiegen, auch mit dem Auftrag, die Company noch effizienter, noch skalierbarer zu machen und auch auf den Markteintritt in die USA vorzubereiten, was wir letztendlich auch sehr erfolgreich gemacht haben.
Und jetzt hast du gerade gesagt, selber machen, was man preacht, jetzt wieder umdrehen. Ja, jetzt
zum Preachen.
Ja.
Genau.
Ja. Dann erzähl mal, was hat dich jetzt zu dir in Capital geführt?
Ja, ehrlicherweise war es ein Weg. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich, auch wenn ich sehr viele Stärken habe, die vielleicht auch durch meinen Consulting-Background, durch meine sehr analytische, quantitative Denkweise, die sehr stark für auch eine COO-Rolle geeignet sind, habe für mich aber persönlich herausgefunden, dass ich auf der Investmentseite besser aufgestellt bin, dass ich sehr, sehr gerne immer wieder neue Geschäftsmodelle, neue Menschen kennenlerne, sehr gerne Netzwerke und vor allen Dingen auch über Two Hearts gemerkt habe, wie wichtig der Einfluss von Kapital ist und was für einen Impact man haben kann. Und ich habe selber Angel Investments bereits die letzten 2-3 Jahre gemacht, wollte das aber on a larger scale und habe mich dann ganz bewusst auch für einen großen Fonds wie DN Capital entschieden.
Wenn du mir jetzt so ein Stichwort hinwirfst, dann würde ich fast sagen, da müssen wir nochmal drüber reden. Ne? Der Einfluss von Kapital, das ist ja ganz spannend. Ne? Kannst du es vielleicht nochmal umreißen? Wie siehst du Kapital? Was kann Kapital bewirken und worauf kann es Einfluss haben?
Absolut. Wenn wir jetzt an eine Founder-Journey denken, fängt das schon sehr, sehr früh an. Klassischerweise bekommen Gründer und Gründerinnen, wenn sie eine Idee haben, erstmal sogenanntes Family and Friends Money. Das hängt sehr stark mit Vitamin B zusammen. Hast du das richtige Netzwerk? Hast du Freunde? Hast du vielleicht auch den Patenonkel, der mal die ersten 30, 50k geben kann? Oder hast du es nicht? Und wenn du es nicht hast, kann es sehr, sehr schnell schwierig werden. Und das ist das Netzwerk, welches wir mit Two Hearts, mit unseren MentorInnen sozusagen replizieren. Und wo wir auch sehr, sehr viele Success-Stories sehen, wo viele unserer Mentees die Idee hatten zu gründen, sich nicht getraut haben, auch aus finanziellen Herausforderungen heraus und dann letztendlich sehr, sehr erfolgreich geworden sind, weil unsere Mentoren das Netzwerk dann auch so dieses Friends and Family nachgebildet hat auf eine sehr erfolgreiche Art und Weise. Das ist so der erste Teil. Der zweite ist, wenn es dann tatsächlich auch um die erste institutionelle Runde ab Seed, Series A geht, dass man da auch den Zugang zu den relevanten VCs hat, auch wenn man vielleicht nicht in Harvard studiert hat, an der WHU studiert hat oder mit dem einen oder anderen in Berlin feiern war. Und ich sage jetzt nicht, dass es immer so ist, aber wir wissen alle, dass das tendenziell auch durchaus passiert. Auch da sozusagen, wie schafft man es, nicht die offensichtlichen, sondern die besten Gründer mit Kapital zu versorgen. Und last but not least, Growth Capital ist ein Riesenthema. Ich glaube, da sind wir als Standort Deutschland, Europa nicht gut genug aufgestellt, aber auch da kann Kapital eine sehr, sehr große und wichtige Rolle spielen für die besten Companies. Deswegen über alle, ich sag mal, Stages hinweg ist Kapital wichtig. Den ganzen Bereich Very Early Stage decken wir mit Two Hearts ab. Wir haben Europas diversestes Angel Collective gegründet mit über 80 Business Angels, sehr erfolgreichen, mit zwei Herzen, die in Pre-Seed-Seed-Runden reingehen für Two Hearts Member. Ich selber decke jetzt alles, was danach angeht, ab. Und Growth gibt es sehr, sehr tolle weitere Investoren.
Dann lass uns über den Bereich danach jetzt sprechen. Ne? Also quasi DN Capital ist ja, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, 2000 gegründet. Ich glaube, fünfte Fondsgeneration mittlerweile, ne?
Genau. Und wir raisen gerade den sechsten.
Wow. Dann lass uns da einsteigen. Ist das eine gute Zeit, um einen Fonds zu raisen? Das ist ja spannend.
Ich glaube, für Emerging Fund Manager nein. Aha. Wobei es natürlich auch tolle Ausnahmen gibt, wie zum Beispiel von meiner Freundin Daria mit dem World Fund. Ja. Aber grundsätzlich für First-Time-Manager wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig. Wenn man wie DN jetzt die sechste Fondsgeneration raised, 4 IPOs und über 11 Exits sozusagen nachweisen kann, ist es dann doch nochmal was anderes, weil man einfach einen anderen Track-Record hat, der für LPs extrem wichtig ist.
Mhm. Vielleicht lass mal kurz mit den Exits anfangen, wo du sie gerade ansprichst. Auto 1, weiß ich, war von euch. Ne? Quando war ein großer Exit, glaube ich, hier in Berlin. Da wart ihr drin. Ne?
Genau.
Hilf mir mal, vielleicht, was sind so die, wenn du gerade sagst, die großen Exits?
Genau, also wir haben Shazam. Wir waren die ersten Investoren in Shazam, haben das an Apple verkauft. Ja, Auto 1 ist an die Börse gegangen. Dann haben wir Home2Go, IPO in Frankfurt, Mr. Spex IPO in Frankfurt. AppSmart wurde von Thomson Reuters übernommen. Dann haben wir eine Company, die heißt Datanomic, wurde von Oracle übernommen. So ein paar andere, das sind jetzt so ein paar, die bekannt sind. OLX von Nespas übernommen. Also es gibt schon einige, die sehr, sehr erfolgreich waren. Vielleicht ein weiteres Quandu, was von Recruit übernommen wurde.
Und ich habe mir das bei Crunchbase mal ein bisschen angeguckt, euer Portfolio, oder versucht so auch eure Investment-Patterns rauszulesen. Ihr seid schon relativ, hat man jetzt auch gerade an den Themen genannt, die du erwähnt hast, ne? Relativ breit aufgestellt, ne?
Absolut. Also wir sind ein generalistischer Fonds. Das liegt auch sehr stark an den beiden Gründungspartnern, die beide sehr komplementär sind. Wir haben Nennert, der historisch sehr viel in Consumer und Marketplaces gemacht hat. Wir waren auch einer der ersten VCs in Deutschland und haben halt die Auto 1 und fortfolgende Deals gemacht, sodass wir da auch sehr viel im Consumer-Bereich und Marketplace-Bereich gesehen haben und mittlerweile auch sehr stark im Bereich Software und Fintech. Ein Unternehmen, was sehr erfolgreich ist im Financial oder Financial Inclusion Bereich, was für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was den zweiten Founding Partner Steve auch sehr bewegt, ist Remitly. Ist eine Company, die es Unternehmen, Menschen ermöglicht, in ihre Heimatländer Geld zu überweisen. Und die Company ist in den USA an die Börse gegangen.
Spannend. Was mir, also, ne, das eine ist mir, was mir aufgefallen ist, ist sehr breit aufgestellt. Das andere ist, ich habe sehr viele, wir haben ja hier, sagen wir mal, sehr, sehr viele Podcasts und ich kannte unglaublich viele Unternehmen von euch aus eurem Portfolio aus dem Podcast. Das heißt, es sind eigentlich deutsche oder deutschsprachige Unternehmen, ne?
Nicht nur, also ich glaube, was der USP von DN Capital tatsächlich ist, ist genau einmal deutsche Unternehmen oder Unternehmen aus Europa, sagen wir mal, in die USA zu bringen und zu unterstützen. Das haben wir bei einigen gemacht. Ghost Judith ist so ein Beispiel, was die meisten kennen. Aber gleichzeitig auch amerikanische Firmen zu nehmen und ihnen zu helfen, nach Deutschland zu kommen. Das haben wir bei Shazam gemacht, das haben wir bei Remitly gemacht, ein paar anderen. Also dieses ganze transatlantische Netzwerk mit Steve, der Amerikaner ist und auch fulltime an der Westküste sitzt, ist sehr unique.
Spannend, ja. Also die amerikanischen Unternehmen kannte ich natürlich nicht. Ich habe nur eben viele Namen gekannt hier aus eurem Portfolio, weil wir schon im Podcast waren, zum Teil schon mehrfach. So Numa zum Beispiel oder Ghost Juden hast du gerade erwähnt.
Yes.
Kannst du diese Zusammenarbeit, wenn du sagst, ihr helft, diese transatlantische Brücke zu bauen, kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben? Weil das ist ja wahrscheinlich ein super Mehrwert hinterher, ne?
Absolut. Und das ist auch das, was uns auf der Fundraising-Seite sehr von anderen VCs unterscheidet, dass unsere beiden Gründer Amerikaner sind, dass der eine da lebt tatsächlich und seine Base da hat und einfach auch seit 2000, seit seinem Harvard-MBA da auch sehr eng mit der ganzen Silicon Valley und der gesamten amerikanischen Investmentszene vernetzt ist. Das bringt natürlich einen ganz anderen Engel in die USA, als zu sagen, ja, wir haben da mal jemanden geheiert, der ist Partner und leitet unser amerikanisches Büro. Ist einfach eine andere Credibility. Und genauso dadurch, dass wir die ersten Investoren in viele sehr erfolgreiche Consumer Marketplaces in Deutschland waren, hat die DN historisch auch ein sehr gutes, auch Gründernetzwerk in Deutschland, auch wieder mit einem Track Record, diese dann wiederum in die USA zu bringen oder durch Steve da auch an Kunden zu bringen, wie zum Beispiel den Verkauf von Shazam an Apple.
Mhm. Und dann habe ich gesehen, die von den Phasen meistens so zwischen Seed und Series B, hätte ich jetzt mal gesagt, ne? Dann gibt es aber immer mal Ausreißer. Aber vielleicht kannst du erst mal aus deiner Sicht sagen, wo ihr investiert oder wo rein auch.
Ja,
ne?
Also Sweet Spot ist auf jeden Fall Series A. Mhm. Wir gehen auch mal immer mal wieder in Seed Companies, wo wir ausreichend Traction sehen und wo wir sozusagen auch in den Bereich, an den Bereich glauben und machen natürlich auch Follow-on-Investments, wie zum Beispiel bei Job and Talent. Das heißt Sweet Spot Series A und davor und danach, wenn es für uns sozusagen Sinn macht.
Und welche Art von Traction ist für euch wichtig? Also wenn du es gerade ansprichst, du hast gerade zwei Dinge gesagt, wenn ihr an den Bereich glaubt und die Traction, das ist ja, sind ja zwei spannende Themen, genau, die wir gleich nochmal durchleuchten können.
Also grundsätzlich sind wir immer noch Investoren, die auch an Consumer und Marketplaces glauben, auch wenn es nicht mehr einfach ist und es jetzt auch nicht mehr so das most imminent thing to do ist, glauben wir, dass wir da ein sehr gutes Netzwerk aus Serial Entrepreneurs haben und auch durch Lennart, der das seit 20 plus Jahren macht, auch sehr, sehr gutes Verständnis haben. Dann natürlich ganz klar im Bereich Software und Fintech. Das sind so die Bereiche, wo wir durchaus auch durch unser Netzwerk, wenn wir sehen, hey, das war ein Early-Mitarbeiter von Remitly, der jetzt gründet, und da gehen wir auch ins Seed rein, weil wir sind confident, der wird das gut machen, wenn so die ersten Zahlen passen. Das sind so die Themen, wo wir auch ins Seed reingehen würden. Natürlich ist es für uns spannender, direkt ins Series A zu gehen, aber die aktuelle Marktlage ist einfach so, dass man auch hier und da das Interesse hat, frühzeitig auch in einen Deal reinzukommen.
Sag mal was zur aktuellen Marktlage aus deiner Situation, ist ja auch spannend.
Also grundsätzlich als jemand, ich bin ja jetzt erst in den VC-Bereich reingegangen, deswegen habe ich jetzt keinen Vergleich. Ich würde schon sagen, dass der Markt sehr, sehr kompetitiv ist, gerade so in dem Bereich, in dem wir uns bewegen. Alles Seed, Series A, Series B ist sehr, sehr kompetitiv. Ich glaube, alles ab Series C ist wiederum wieder schwieriger und der Wettbewerb ist viel internationaler, aber unser Bereich ist schon sehr crowded und da hilft uns einfach wahnsinnig erstmal, dass wir seit 20 Jahren mit sehr, sehr vielen sehr bekannten Gründern wie Hakan Koç, wie Christian Geis, aber auch ein paar anderen gearbeitet haben und da sehr gute Referenzen für Gründer haben. Dann dieser transatlantische Engel. Wir sind halt kein amerikanischer VC, der hier mal drei Venture Scouts hat und versucht mal hier Deals zu machen, sondern wir sind ein amerikanischer VC, der in den USA sitzt, aber auch full blown in Europa. Und das Dritte ist, glaube ich, einfach, und das ist etwas, was die N aus Gesprächen, Zusammenarbeit auch mit anderen VCs sehr stark unterscheidet, ist die Gründlichkeit und der Analytical Rigor, mit dem sie sich auch die Unternehmen tatsächlich anschauen. Das erinnert mich schon sehr stark auch an Private Equity und M&A, was ich in der Vergangenheit gemacht habe.
Und finde ich auch spannend, ne? Also in der Vergangenheit mit Axel Springer wahrscheinlich dann vorwiegend, habt ihr wahrscheinlich bestimmte Themenfelder nur bedient, die ja wahrscheinlich relativ unterschiedlich sind zu dem, was du gerade gesagt hast. Marketplaces, vielleicht Christian Geiser kennt man bei Axel Springer ja gut.
Genau,
aber Fintech ist nicht so ein Axel Springer-Thema eigentlich, ne?
Nee, Fintech nicht, aber natürlich, wir sind ja im Marketplace-Bereich extrem stark. Ja. Wir haben uns Education Tech sehr stark angeschaut, Travel haben wir uns angeschaut. Ich war verantwortlich für Athleisure. Das war eine Vacation Rental Company, die wir an eine von SoftBank und Airbnb gebackte Company namens OYO verkauft haben. Also es sind schon viele Bereiche und viele Unternehmen, die ich mir selber in der Vergangenheit angeschaut habe, wie Job and Talent und ein paar andere, und die mir sehr bekannt sind. Und durch mein Netzwerk mit Two Hearts, meinen Angel Investments und meinem persönlichen Interesse bin ich natürlich jetzt sehr, sehr stark auch auf diesem ganzen Thema. Ich nenne das immer Leveling Playing Fields for Underrepresented Groups. Und dazu gehört für mich auch Financial Inclusion, / Fintech.
Und wenn man dir gerade zugehört, dann das klang so zwischen den Zeilen so ein bisschen durch, als wäre Marketplaces jetzt gerade nicht mehr so en vogue, ne?
Was heißt en vogue? Also ich meine, wir waren nie Investoren oder die N war jetzt nie ein Investor, der auf Trends gesprungen ist, vor allen Dingen nicht auf Quick Delivery, Quick Fast Delivery Trends, um es mal sehr plakativ auszudrücken. Mhm. Es ist einfach nur, was sehen wir aktuell auf dem Markt, und das sind sicherlich nicht die Marketplaces, die jetzt.
Und aber trotzdem, weil du eben Job and Talent ein paar Mal angesprochen hast, das hatte ich mir angeschaut, das ist einer der wenigen Ausreißer bei euch bei Crunchbase, weil ihr da auch in der Series E, glaube ich, sogar mitgegangen seid, ne?
Ja, weil die Gründer einfach super stark sind und wir sehr von der Company überzeugt sind und auch Job and Talent als einen sehr spannenden, realistischen Exit-Kandidaten sehen.
Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Also wann, also vielleicht auch persönlich, ne, aus deiner Sicht, wann leuchten deine Augen bei welcher Art von Themen oder Geschäftsmodellen, aber vielleicht auch bei welcher Art von Gründern?
Genau, also das ist natürlich jetzt sehr, sehr persönlich, was auch gut ist, weil wir als Partnerschaft bei DM sind auch sehr, sehr komplementär, was auch genauso gewünscht und erwünscht ist. Meine Augen leuchten bei Gründern, bei denen ich auch ganz klar die Hustle-Mentalität sehe. Also ich möchte schon ganz genau verstehen, woher kommen sie, haben sie einen Plan B, warum haben sie gegründet? Und sobald ich das Gefühl habe, dass ein Lifestyle-Gründer, der erst mal ein Jahr überlegt hat, was er gründet, fange ich schon an, sehr vorsichtig zu sein. Es sei denn, es ist ein Serial Entrepreneur, den ich kenne und wo ich sehr gute Referenzen habe. Aber bei First-Time-Founder muss ich ganz klar sehen, das ist ein Thema, was sie total begeistert, wo sie vielleicht sogar einen persönlichen Bezug haben. Sie haben keinen Plan B, sie gehen all in rein und sind bereit, auch bis ans Ende zu gehen. Also diesen Drive, diese Passion, diese Hustle-Mentalität. Und ich glaube, durch meinen eigenen persönlichen Hintergrund kann ich, weil ich das schon immer hatte und haben musste, weil ich halt oftmals keinen Plan B hatte, auch aus familiären und sozialen Hintergründen, kann ich das sehr, sehr schnell und sehr früh spotten. Vielleicht auch mehr als so der klassische VC-Investor, VC-Partner. Das Zweite ist, ich sehe und investiere auch sehr gerne in Migrant-Founder, weil ich glaube, dass viele Talente, die die mitbringen, auch aus ihrer Historie, auch aus dem, was sie dahin gebracht hat, wo sie heute stehen, in ein neues Land kommen, Sprache lernen, immer wieder auch Setbacks haben, auch gewisse Qualitäten bringen, wie Resilienz, wie ein Drive, auch dieser, wieder diese Hustle-Mentalität, die ich sehr spannend finde. Und Daten zeigen ja auch in den USA, die Hälfte der Fortune 500 Unternehmen wurde der Grundstein 1 von Migranten gelegt, in Deutschland 60% der Migrant Founders von Unicorns sind Migranten. Also da gibt es einfach sehr viele Zahlen, Daten, Fakten, das auch hinterlegen. Und das Dritte, wo meine Augen natürlich sehr, sehr stark leuchten, ist bei Themen, die auch einen Impact haben. Also nicht nur ein Matratzen-Startup, weil es einfach, weil man mal herausgefunden hat, weil ein McKinsey-Berater mal analysiert hat, ja, Matratzen werden so viele Millionen verkauft, die digitale Penetrationsrate ist gleich null und da ist ein großer Markt und Potenzial, nein, sondern auch zu sagen, und das war das, was mich zu Ada Health gebracht hat, wir wollen Menschen Zugang zu Gesundheit über digital geben, an Orten der Welt, wo es sonst keine Alternative gibt, wo es keine Ärzte gibt. Mhm. Wir möchten Menschen die Möglichkeit geben, Stichwort Remitly, Geld in ihre Heimatländer zu überweisen, ohne die Hälfte an Gebühren des gesamten Betrags bezahlen zu müssen. Wir möchten Eltern helfen, ihre Kinder im Bereich Finanzen zu educaten, ohne dass sie Angst haben, dass die Kinder was auch immer. Also du weißt, was ich meine. Total, es geht wirklich für mich immer darum, dass ein gewisser Impact dahinter ist. Ich werde keine Lifestyle-Investorin werden und werde die Founder immer drauf challengen, warum sie es wirklich machen und was der echte Impact dahinter ist.
Finde ich super. Ich würde alle drei Punkte gerne nochmal kurz einmal vertiefen, weil ich finde alle drei wirklich super spannend. Dieses Thema Impact, gerade an dem Beispiel mit Matratzen-Startups. Ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie du da drauf guckst, aber man hat relativ häufig so ein bisschen so ein Greenwashing in der Story, ne? Dass man halt versucht, eigentlich einen Impact über etwas drüber zu stülpen, wo eigentlich gar kein Impact zu finden ist. Also Matratzen-Startup, das wäre jetzt so der typische Case, wo jemand sagt, naja, wir möchten eigentlich der ganzen Welt besseren Schlaf bringen, obwohl sie eigentlich genau diese McKinsey-Analyse eigentlich unterliegend haben. Challengest du sowas bis zum Schluss oder würdest du sagen, nee, ist ja cool, wenn die quasi einen anderen Engel gefunden haben?
Absolut. Und deswegen sage ich auch, dass wir in der DN Partnership sehr komplementär sind. Das heißt, wenn ich es mir nicht anschaue, würde es sich vielleicht ein Ian oder Lennart anschauen, weil natürlich das von einer Business Perspective absolut Sinn macht. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch das Tolle, dass nicht jeder immer alle Deals machen muss, sondern man auch so die eigenen Sweet Spots hat und die Themen, die einen begeistern. Mhm.
Und dann vielleicht zum Thema Migrant Founders nochmal. Du hast ja schon gesagt, international kennt man das auch. Wenn man so schaut auf die Riege der Top-CEOs in den Tech-Unternehmen und so weiter, das sind ja quasi, glaube ich, nur Leute mit Migranten-Background. Was muss sich denn ändern hierzulande noch? Also das ist ja wahrscheinlich so ein sehr, sehr dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Ne? Aber vielleicht gibt es da ein, zwei Hebel, wo du sagst, boah, dass die noch nicht gelöst sind oder noch nicht umgelegt wurden, ist eigentlich irgendwie schade.
Ja, du, der Migrant Founders Monitor, welches wir im Two Hearts auch unterstützen, getrieben vom Deutschen Startup-Verband, zeigt ja, dass jeder knapp fünfte Gründer einen Migrationsvordergrund hat und mehr als 60% der Unicorns. Das heißt, die es letztendlich dann auch es schaffen, sich zu rappeln und zu gründen, sind dann überdurchschnittlich erfolgreich als Migranten. Das heißt, der USP ist da. Wir sind, und das ist ein grundsätzliches Thema in Deutschland, wir haben einen super Ruf im Ausland im Sinne von die Menschen kommen hier, sehen Made in Germany, sehen die erfolgreichen Companies und versuchen nach Deutschland zu kommen. Wir sind aber eins der unbeliebtesten Länder für Expats, die in einem Land leben. Es gibt ein Ranking, ein Expat-Ranking, wo wir global auf Platz 49 von 52 sind. Die Menschen sagen, sie fühlen sich nicht willkommen, sie fühlen sich unwohl und sehen keine Perspektive. Und das ist eine Katastrophe für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland, wo wir auf die brightest und best Köpfe und Technologien angewiesen sind. Deswegen glaube ich, wir müssen unser Mindset ändern. Wir müssen eingestehen, dass wir ein Einwanderungsland sind und in Zukunft noch viel stärker durch eine alternde Gesellschaft auf die besten Menschen auch aus dem Ausland angewiesen sind. Und das Zweite, was wir schaffen müssen, ist, auch gerade in Ämtern, Stichwort Bürokratie, zumindest als Zweitsprache Englisch einzuführen. Sorry, wenn ich den Hortantrag meines Sohnes, eine Klasse übersprungen, super Uni, McKinsey-Background, Investorin nicht hinkriege, weil da Sachen stehen, die irgendwie nicht Sinn machen. Wie soll das dann jemand schaffen, der kein Wort Deutsch spricht?
Ich lache deswegen auch, weißt du, ich war 2012 hier, glaube ich, oder 2011 auf einer Präsentation von Vovereit damals noch, ne? Der irgendwie die McKinsey-Studie, 5 Actionpunkte für den Startup-Standort Berlin, damit man irgendwie international mitspielen kann. Und einer der 5 Punkte war, alle Ämter müssen Englisch können. Und ich glaube, also das ist jetzt 12 Jahre her, weißt du? Glaub nicht, dass da viel passiert ist, gefühlt, ne?
Nee, und das ist halt wie bei allem im Leben und auch auf der Investmentseite, auf der Konzernseite, aber halt auch auf der Regierungsseite. Es muss halt zur Chefinnensache werden. Ja. Und das sehe ich einfach nicht. Und ich glaube, der Leidensdruck ist noch immer nicht groß genug. Nur das brauchen wir.
Und dann vielleicht nochmal der andere Punkt, das klang eben fast ein bisschen kontrovers, als du gesagt hast, Lifestyle-Gründer würdest du nicht rein investieren, es sei denn, es ist ein Seriengründer, hast du, glaube ich, gesagt. Und das würde ich gerne nochmal challengen, weil wir hatten neulich tatsächlich eine Diskussion, die war sehr spannend, dass nämlich Seriengründer möglicherweise irgendwann, wenn sie einen zu großen Exit gemacht haben, auch tatsächlich Lifestyle-Gründer werden, weil sie nicht mehr müssen. Ne?
Also, du wirst lachen, genau die Diskussion hatten wir gerade bei DN. Ich werde natürlich keine Namen nennen. und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Aber auch hier, wir leben ja auch in einer demokratischen Partnerschaft und das ist DN wirklich. Das kann ich jetzt wirklich so nach 3 bis 4 Wochen sagen. Jeder wird gehört, jeder kann seine Meinung sagen, vom Intern bis zum Founding-Partner und equally. Natürlich, wenn es um Deal-Decisions geht, liegt der Fokus auf den Partnern, aber wir hören uns alle Meinungen an. Und ich glaube, da gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen. Ich bin grundsätzlich ein sehr starker Fan von Netzwerken und von Beziehungen. Das heißt, wenn ich jemanden schon 5 Jahre kenne, weiß, was die Person gut kann, was die nicht gut kann, ist das für mich extrem viel wert. Und darauf basiert eigentlich mein ganzes, ich sag mal, Netzwerk-Grundgerüst. Und gleichzeitig bin ich aber auch jemand, der sehr, sehr schnell sehr underrepresented people, die vermeintlich nicht gesehen werden, auch eine Chance geben kann, wenn sie gewisse Traits sieht, die einfach nachweisbar mit Gründungserfolg korrelieren. Das heißt, es ist einfach keine schwarz-weiß Antwort. It depends, würde ich sagen. Aber klar, das, was du sagst, I hear you, ist sicherlich ein Risiko.
Ist auch nicht faktenbelegt, ne? Ist aber nur, weil wir neulich die Diskussion hatten und ich fand die sehr, sehr spannend, weil es natürlich schon sein kann, dass irgendwann ein Gründer auch satt und zufrieden ist und dann gar nicht mehr so der, du hast ja gerade von der Hustler-Mentalität gesprochen, dass die vielleicht auch so ein bisschen verloren geht, ne?
Absolut, absolut.
Sag nochmal was vielleicht zu den Themen. Du hast gerade gesagt Fintech oder vielleicht da noch kurz die Frage, das ist ja auch spannend. Es gibt ja so diese These, dass eigentlich jedes Unternehmen irgendwie früher oder später ein Fintech-Unternehmen wird. Ne? Dass also irgendwie so, dass immer am Ende der Kette steht. Seht ihr das auch? Dass also jetzt so zum Beispiel Auto1 wäre ja so ein typischer Kandidat, wo man dann irgendwann auch in Finanzierungsmodi geht?
Ja, ob wir das immer empfehlen, ist eine andere Frage, aber absolut, absolut. Das ist ein Thema auch bei Yassir, einem Investment, was wir gemacht haben, auch ein sehr, sehr spannendes Investment. Und ich muss sagen, absolut. Ich komme eher aus einer anderen Ecke. Ich komme halt sehr stark aus der Impact-Ecke und sage, wenn es um Financial Inclusion, Financial Education geht, was am Ende auch sehr stark über die Zukunft eines Menschen und auch den finanziellen Erfolg eines Menschen entscheidet, glaube ich einfach, dass man da extrem spannende Unternehmen weltweit immer noch hat, die in dem Bereich agieren. Es fällt unter Fintech. Für mich steht aber im Vordergrund dieses ganze Thema Financial Inclusion. Und so ein zweiter Bereich, der natürlich sehr, sehr natürlich aus meinem Background mit Ada Health kommt, ist der ganze Digital Health Bereich. Also das ganze Thema, und wir werden nie in klassische Medizingeräte investieren, die sehr Hardware-heavy sind. Wir können uns aber durchaus vorstellen, dass wir in Unternehmen investieren, die chronische Erkrankungen versuchen zu verbessern, die Food as a Medicine, Longevity-Themen sich anschauen, die einfach zeigen, dass es einen großen Need gibt in einem Bereich, wo sie mit Technologie die Diagnose und Behandlung acceleraten können und oder Menschen Access geben können, die weltweit sonst keinen Access zu diesen Services hätten, weil es einfach diese physische Präsenz von Ärzten, von Experten gibt, beziehungsweise lange Wartezeiten.
Hm. Ich finde übrigens, es ist ein Indikator für ein sehr seriöses Gespräch, dass wir haben jetzt 30 Minuten gesprochen, das Wort AI ist noch nicht einmal gefallen, ne?
Ja. Stimmt. Weil für mich ist AI, also für mich macht es keinen Sinn, in AI zu investieren, und da gibt es ja einige sehr hyper bewertete Runden, nur weil da AI drin steht, oder am besten Name des Unternehmens .ai, das ist ja auch sehr sehr signaling relevant.
Ich glaube, für ein bestimmtes Zeitfenster, das auch sehr gut funktioniert, ne?
Absolut. Jetzt fangen wir natürlich an. Ich glaube, für mich ist AI ein Enabler. Es ist eine Technologie, die in eigentlich allen Bereichen zu bahnbrechender Innovation und Acceleration führen kann. Und man muss genau überlegen, in welchen Bereichen man sich stärker mit AI auseinandersetzen will. Für mich ist das im Education-Bereich, im Health-Bereich, im Financial-Inclusion-Bereich. Und ich glaube, wenn wir uns die Ineffizienzen von großen Unternehmen in der Zusammenarbeit mit Suppliern, mit Partnern, mit Mitarbeitern anschauen, dass auch da AI eine große Rolle spielen kann. Und das sind so Bereiche, die ich mir auch stärker anschaue, beziehungsweise auch weiter anschauen werde.
Jetzt haben wir über eure Werte und Unternehmenskultur eigentlich so schon relativ viel gesprochen. Es klingt so, als habt ihr eine sehr, sag mal, diskussionsfreudige Kultur, ne, was ich cool finde. Vielleicht kannst du auch nochmal beschreiben, also vielleicht gibt es noch was zu ergänzen, aber vielleicht kannst du auch noch mal kurz beschreiben, wie man als Frau sich überhaupt in der VC-Szene etabliert, weil mein Gefühl, oder also wie es auch dazu gekommen ist, dass du überhaupt da letztlich in so einer Position gelandet bist, weil das ist ja dann doch eine Branche, die eigentlich, sag mal, ich würde sagen, zu 90% männlich ist von außen betrachtet, ne?
Ja, das Gute ist, dass ich ja nur in solchen Branchen gearbeitet habe. Ich sage immer, wenn man mein CV abdecken würde und nur die Station sehen würde, würde man denken, ich heiße Max Mustermann. Business School, dann McKinsey, dann Axel Springer, dann irgendwie also ich habe ja auch keine CHRO oder ähnliche Rolle, sondern eine COO-Rolle gemacht, also noch operativer geht es nicht. Und jetzt die Partnerrolle. Mhm. Ich glaube, für mich, das gilt für meine zwei Herzen, aber genauso wie für mein Geschlecht. Ich habe mein Anderssein, ich nenne es mal Anderssein, im Positiven wohlgemerkt, immer als Vorteil gesehen. Und ich konnte es immer für mich nutzen. Weil guess what, manchmal ist es auch gut, die einzige Frau, die einzige mit Migrationsvordergrund zu sein, weil man entweder eine ganz andere Perspektive einbringt, nicht nur entweder, sondern ganz sicher. Und gerade bei wichtigen Entscheidungen, sei es auf C-Level-Ebene, strategischen Entscheidungen, aber auch bei Investment-Entscheidungen, auch ganz neue Themen und wichtige Aspekte, auch Red Flags reinbringt, die vielleicht andere, wenn sich gegenseitig die ganze Zeit auf die Schultern klopfen, weil sie es schon immer so gemacht haben, gar nicht sehen würden. Deswegen glaube ich wirklich zutiefst, dass wir diese Diversität, die wir auf gesellschaftlicher Ebene sehen, auch auf Investorenebene, auch auf Entscheiderebene und auch auf Gründerinnenebene brauchen. Und wie bin ich da hingekommen? Für mich war klar, dass durch mein Two Hearts Netzwerk, durch meine Angel Investments, aber auch meinen, ich sag mal, sehr analytischen Investment Background, VC eine Option ist. Ich wurde über die letzten 18 bis 24 Monate immer wieder angesprochen für unterschiedliche VCs, habe mit 2, 3 tatsächlich konkreter gesprochen. Und was mich an die End sehr stark begeistert hat, ist tatsächlich der Track Record. Auf jeden Fall. Mhm. Es gibt viele VCs, nur ein VC, der so viel Erfolg und so einen guten Track Record hat, gibt es nicht viele. Das zweite ist tatsächlich die Internationalität. Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass ich keinen anderen VC gesehen habe, der bei einem Team von 25 über 12 Nationalitäten hat. Mhm. Das gesamte DN-Team ist extrem bunt im Positiven. Und das Dritte ist tatsächlich die Frage für mich, von welchem VC kann ich am meisten lernen? Von welchen Partnern kann ich am meisten lernen? Und das waren am Ende für mich vor allen Dingen Nenad, Steve, die beiden Founding-Partner, aber auch Thomas Rubens, der seit über 10 Jahren an Bord ist.
Also klingt total cool, finde ich. Vielleicht zum Schluss noch die Frage, was würdest du denn sagen, wenn du so in, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Jahren zurückblickst, wann würdest du sagen, war das eine gute Zeit für dich?
Ich würde sagen, es war eine gute Zeit für mich eine erfolgreiche Zeit mit Impact, wenn die Investments, die ich mache, die Vielfalt unserer Gesellschaft in den Gründungsteams und Mitarbeitenden reflektieren, wo jeder Zweite oder jede Zweite eine Frau ist und zumindest in Deutschland jeder Dritte einen Migrationsvordergrund hat. Und natürlich mit sehr gutem Track Record, erfolgreichen Deals, viel Impact etc. Aber das ist schon etwas, worauf ich sehr, sehr stark achte, auf die Teams.
Und damit ist auch, glaube ich, ungefähr klar, wer sich bei dir melden darf, ne? Also das
alle. Alle, okay, gut. Alle können sich melden. Alle, die eine Was mir, glaube ich, am wichtigsten ist, natürlich alle Gründer mit zwei Herzen rennen bei mir offene Türen ein. Natürlich auch alle, die keine zwei Herzen haben. Was mir aber super wichtig ist, ist, dass die Gründer eine echte Passion für das Thema haben, in dem Bereich sie gründen. Das ist mir extrem wichtig, dass das tatsächlich ein Thema ist, wo sie all in gehen, begeistert von ihrer eigenen Idee sind und auch der Funke bei mir überspringt. Das ist für mich mit Abstand das Wichtigste.
Günther, das war sehr inspirierend. Finde ich ganz toll, was du machst. Drück die Daumen für die nächsten Schritte. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Ich glaube, wir haben alle wichtigen Punkte angesprochen.
Super. Günther, dann weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Ciao.
Cool. Ciao.
Hi, hier ist Kira vom Content-Team. Hast du spannende und aktuelle Neuigkeiten, die du mit uns und der Startup-Szene teilen möchtest? Dann reiche deine Pressemeldung ganz einfach bei uns ein. Wir überprüfen nicht nur jede eingereichte Meldung darauf, ob sie für unseren Content relevant ist, sondern laden sie auch auf unsere Plattform hoch, sodass sie für die ganze Startup-Welt zugänglich wird. Unter www.startupinsider.de/Pressemeldungen kannst du deine Pressemeldung hochladen und sogar mit deinem Startup-Profil verknüpfen. Dort findest du auch noch weitere Informationen dazu. Wir freuen uns auf deine Beiträge.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.